Freut euch an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzens seid. Das ist Psalm 32, Vers 11. Mit diesen Versen, mit dem Aufruf zur Freude auch, möchte ich euch herzlich begrüßen am heutigen Morgen, auch zum Gottesdienst mit Unti und Sonntagsschule auch. Ja, der Herr Jesus ist der Grund für unsere Freude. Ungeachtet von allen Umständen, wo wir drin sind, das muss ich mir auch immer wieder sagen, und es macht wirklich auch das Herz froh. Und so ist es schön, dass wir uns heute auch Zeit nehmen, um Gemeinschaft zu haben mit unserem Herr Jesus, auch miteinander. Und wir dürfen wissen, dass er in unserer Mitte ist, am heutigen Morgen. Und wir wollen anfangen, den Gottesdienst, mit dem Lied 31, der Herr, mein Hirte. Wir stehen doch gerade auf zu dem ersten Lied, der Herr, mein Hirte. Ja, so möchte ich den Gottesdienst ein Gebet dem Herr Jesus anbefehlen. Herr Jesus, wir danken dir vielmals, dass wir heute Morgen zu dir dürfen kommen, dass wir dürfen kommen, so wie wir sind, mit ja, erwartungsfrohen Herzen, dass du auch zu uns reden tust. Ja, danke vielmals für dein Wort, das wir in unserer Mitte dürfen haben, dass wir dürfen wissen, dass du gegenwärtig bist unter uns. Ja, und so wollen wir bitten, dass dein Wort auch lebendig sein darf heute und darf zu unseren Herzen reden, hier im Gottesdienst, aber auch in der Sonntagsschule, im Unti. Ja, schenk du einfach ein Segen, dass wir unsere Herzen auch ausrichten auf dich und können gute Entscheidungen fällen am heutigen Tag und auch für die kommende Zeit. Ja, stärk du es jedes, das da ist, und schenk du dein Segen. Amen. Ja, wir wollen bewusst auch unserem Herr Jesus danken heute Morgen, weil Danken macht das Leben, macht das Herz froh. Das singen wir auch mit dem Lied, das wir jetzt dann gerade singen werden. Es richtet uns immer wieder aus aufs Wesentliche, gerade wenn wir Danken sagen tun. Und das sagt eben das Lied 20, Danken, das bringt Freude. Das werden wir als nächstes singen miteinander. Ja, ich möchte mit uns den Psalm 32 lesen heute Morgen. Wir haben ja bereits zwei Verse aus dem Psalm auch gehört. Und möchte uns einfach noch den ganzen Psalm vorlesen. Von David ein Maskil. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag, denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, so dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Darum soll jeder Getreue dich bitten, zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Du bist mein Schutz, du behütest mich vor Bedrängnis. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Mit Zaum und Gebiss, ihrem Geschirr, muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir nahen. Der Gottlose hat viele Plagen. Wer aber dem Herrn vertraut, den wird er mit Gnade umgeben. Freut euch an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzens seid. Ja, kennen wir das nicht, die Schwere von der unbereinigten Sünde. Man kann sich die Dürre richtig vorstellen. Und dann die Befreiung, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und er hat vergeben, das zu erfahren. Und das ist der Weg zurück zu dieser Freude, am Herr, wo wir im letzten Vers eben davon lesen. Solange wir die Sünde verbergen, sind wir irgendwo in dieser Dürre. Und wenn wir sie bekennen, dann erfahren wir die Vergebung. Und dann dürfen wir das erleben, wo wir bereits gelesen haben, wie er uns führt und leitet, wie er uns wiederführt und wiederleitet, uns den Weg zeigt. Wir werden erleben, wie er uns schützt in allen Bedrängnissen und uns umgibt mit seiner Gnade. Und das Ende wird eben die Freude sein, die Freude am Herr Jesus, ja, wenn wir eben die Sünde bekannt haben. Und wer ein aufrichtiges Herz hat, der kann seine Sünde auch bekennen, wie das der David gemacht hat. Und er hat die Befreiung erfahren. Und das bringt dann eben Gottes Leitung zurück und letztendlich auch die Freude, die im Vers 11 steht. Ja, wir wollen noch das letzte Lied singen vor der Predigt. Nach dem Lied dürfen dann die Kinder in die Sonntagsschule gehen und die Teenies in Unti. Und wir freuen uns dann auf die Predigt vom Richard. Wir singen das Lied 238. Sie kommen von Ost und West. Das Lied erinnert uns an das Hochzeitsfest, das im Himmel stattfinden wird, das wir erleben werden eben im Reich Gottes. Lied 238. Ja, freuen wir uns über die Zusagen auch für die Zukunft, die wir haben dürfen.
Ja, ich freue mich, dass wir wieder ins Buch Jeremia schauen dürfen, dass wir das Buch aufschlagen und einfach auch dürfen lernen und staunen ab seinem treuen Dienst. Ich möchte noch beten zum Anfang. Herr Jesus, ich möchte dir danken, Herr, dass du uns Menschen gibst, wo wir dürfen lesen, Herr, wie sie dir treu nachgefolgt sind. Danke, dürfen wir auf die Jeremia schauen und auf seine Weggefährten und einfach auch da den Glauben erkennen, den sie hatten, trotz allen Schwierigkeiten und Umständen, Herr. Hast du sie durchgetragen und sind sie dir treu nachgefolgt. Ja, danke für das Wort, das du bewahrt hast bis zum heutigen Tag, dass wir es lesen dürfen, dass wir es dürfen, ja, verstehen mit deiner Hilfe und das auch dürfen, ja, für uns sehen auch und dass wir auch dürfen erkennen, in welcher Zeit dass wir leben. Danke für dein Wort, das uns da einfach auch, ja, ein Kompass ist in dieser Welt, wo wir stehen. Danke, dass du jetzt auch mir hilfst, uns allen, dass wir dürfen dein Wort könnt aufnehmen, dass wir es dürfen auch mitnehmen und bewegen weiterhin. Amen. Ja, wir möchten heute den Schreiber des Jeremia-Buches genauer kennenlernen. Es geht mir heute unter anderem um die Person des Baruchs und darum, was wir von ihm lernen können. Denn er ist uns ebenso wie auch der Jeremia in so vielem ein Vorbild, ein echtes Vorbild. Aber zunächst möchte ich eine chronologische Rückblende machen. Ich möchte die Zeit, dass die Umstände und den Ablauf bis zum Zeitpunkt, wo wir Baruch das erste Mal kennenlernen, nochmals kurz Revue passieren. Ja, wir schreiben das Jahr 628 vor Christus, in dem Jahr, als Jeremia seinen Dienst antrat. Das war im 13. Regierungsjahres des Königs Josias in Jerusalem. Und da begann sein etwa 40-jähriger Dienst als Prophet. Ja, der wesentliche Auftrag von Jeremia war es, das Volk vor dem kommenden Gericht zu warnen. Dazu brauchte er auch immer wieder viele Gegenstandslektionen. Zum Beispiel gebot ihm der Herr, nicht zu heiraten, aber sich auch nicht zu festgelagen oder in Trauerhäuser sich zu versammeln. So soll auch sein soziales Leben unterstreichen, ja, wie es Gott mit den Gerichtswarnungen meint. An seinem Verhalten soll das sichtbar werden. Nun wollen wir von hier ausgehend dem Zeitstrahl entlang wandern, chronologisch, und kurz die ersten 23 Jahre von Jeremias Dienst betrachten. Und auch etwas, was so umliegend geschehen ist. So zum Beispiel ist in den ersten 2 Jahren nach dem Beginn seines Dienstes in der entfernten Provinz Babylon Nebopolassar König geworden. Es ist der Vater von Nebukadnezar, den wir jetzt besser kennen. Und in diese Zeit hinein sind die frühen Botschaften von Jeremia einzuordnen. Ich zitiere ein paar von seinen Botschaften, zum Beispiel aus Jeremia 2, Vers 4. Hört das Wort des Herrn, ihr vom Haus Jakob und alle Geschlechter des Hauses Israels. So spricht der Herr. Was haben eure Väter denn Unrechtes an mir gefunden, dass sie sich von mir entfernt haben und dem Nichtigen nachgegangen und zunichte geworden sind? Oder in Jeremia 3, Vers 14. Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr, denn ich bin euer Eheherr, und ich will euch nehmen, einen aus jeder Stadt und zwei aus jeder Familie, und euch nach Zion bringen. Und ich will euch Hirten nach meinem Herzen geben, die sollen euch weiden mit Erkenntnis und Einsicht. Oder dann weiter im Vers 17. Zu jener Zeit wird man in Jerusalem Thron des Herrn nennen. Und alle Heidenvölker werden sich dorthin versammeln, zum Namen des Herrn nach Jerusalem. Und sie werden künftig nicht mehr den Starrsinn ihres bösen Herzens folgen. Also Jeremia musste das Volk eindringlich warnen, immer und immer wieder, konnte aber auch wunderbare Verheißungen ans Volk richten. Ja, Jeremia ist mittlerweile 6 Jahre im Dienst, als man bei Ausbesserungsarbeiten am Tempel das Buch des Gesetzes findet. Es war dem Hohepriester Hilkia übergeben worden, und als Josia das Buch dann vor Gesicht bekam, erschrak er zutiefst und demütigte sich vor dem Herrn. Ja, da fragen wir uns, wann bist du das letzte Mal erschrocken, als du das Wort Gottes gelesen hast, und wie hast du reagiert? Ja, Josia erfährt, wie Gott mit dem ungehorsamen Reich Juda verfahren wird. Und erhält gleichzeitig auch die Verheißung, dass Josia die Demütigung, die über das Volk Juda einbrechen wird, dass er das nicht zu seiner Lebzeit selber erleben muss. Da zitiere ich 2. König 22, 20, wo wir lesen: Darum, siehe, ich will dich, Josia, zu deinen Vätern versammeln, dass du in Frieden in dein Grab gebracht wirst und deine Augen all das Unheil nicht sehen müssen, das ich über diesen Ort bringen will. Also der Herr ist gnädig zu Jeremia und er zögert das Gericht hier weiter aus. Josia schloss daraufhin auch einen Bund vor dem Herrn, dass er das wiedergefundene Gesetz strikt einhalten will. Und das gesamte Volk tritt diesem Bund bei. Wobei tiefgreifend und anhaltend wurde das Volk darin nicht verändert, leider. Das drohende Gericht wurde aufgeschoben, aber nicht abgewendet. Und auch noch in diesem bewegenden Jahr, in diesem 6. Dienstjahr von Jeremia, wurde ein Passa gefeiert, ein Passa, wie es seit der Richter seit Samuel nicht mehr begangen worden war. Auch das lesen wir im 2. Buch Könige 23. Ja, und in den Folgejahren rief Jeremia das Volk immer und immer wieder zur inneren Umkehr auf, indem sie sich das Gesetz angehört hatten, immer und immer wieder. Somit also während der ganzen Dauer der Regierungszeit Josias in den weiteren 13 Jahren. In der letzten Zeit Josias, beziehungsweise kurz nach dem Regierungsbeginn von Joachim, warnte Jeremia vor den Folgen des erneuten geistlichen Niedergangs in Juda. Ja, und so sind wir mittlerweile im 31. Regierungsjahr von Josia angelangt. Und in Ägypten regierte der Pharao Necho II., der mit seinem Heer entlang der jüdischen Grenze und israelitischen Grenze nach Nordsyrien auszieht, um den Assyrern zu helfen im Kampf gegen die Babylonier, die von Nebukadnezar, dem Feldherr, angeführt werden. Warum? Das weiß man wohl nicht so genau, aber aus irgendeinem Grund greift Josia den Pharao Necho II. Bei Megiddo an und wird dann im Kampf von den Ägyptern tödlich verwundet. Ja, Josia wurde nach 31 Jahren der Regierung, was gleichzeitig das 19. Dienstjahr von Jeremia in Jerusalem war, beigesetzt. Man kann sich vorstellen, wie es Jeremia zumute war nach dieser Nachricht. Er verfasste ein nirgends festgehaltenes Klagelied und musste miterleben, wie Joahas, der vierte Sohn von Josia, König wurde von Juda. Und von diesem König können wir lesen oder müssen wir lesen: und er tat, was böse ist in den Augen des Herrn. Ja, Joahas regierte aber lediglich 3 Monate. Pharao Necho II. Erlangt von Ägypten bis zum Euphrat die Oberherrschaft. Und er war es, der Joahas nach 3 Monaten gefangen nach Ägypten wegführte, wo er dann auch starb später. Und anstelle von Joahas setzte der Pharao Necho II. Er den zweiten Sohn von Josia als König ein, Eliakim, und änderte dessen Namen zu Joachim. Und damit begann im 20. Dienstjahr von Jeremia die Königsherrschaft von eben diesem Joachim. Diese Königsherrschaft dauerte dann 11 Jahre. Ja, und was passiert in der Regierungszeit von Joachim? Er toleriert wieder den Götzendienst in Juda. Ja, und er ließ den Prophet Uria hinrichten, der gegen Joachim auftrat. Das war offensichtlich auch ein Los, dass die Propheten ausgesetzt waren. Und ja, Joachim musste Tribut zahlen, Ägypten. Und dieser hohe Tribut, der hat auch zur Folge, dass er seinem Volk auch eine hohe Steuer auferlegen musste. Und in diesen Umstand hinein rief Jeremia zu einem menschlichen Umgang auf mit den Armen, mit den Ärmeren des Volkes. So lesen wir zum Beispiel in Jeremia 22, Vers 3. So spricht der Herr: Schafft Recht und Gerechtigkeit. Errettet den Beraubten aus der Hand des Unterdrückers. Bedrückt nicht den Fremdling, die Waise und die Witwe, und tut ihnen keine Gewalt an und vergießt kein unschuldiges Blut an diesem Ort. Ja, die Steuerlast, die muss enorm sein, und die Armut und die Versklavung stieg, was auch damit noch verstärkt wurde, dass der König Joachim ja auch private Bauvorhaben, sehr aufwendige Bauvorhaben offensichtlich in Angriff nahm. Und auch hier eine Antwort Gottes darauf in Jeremia 22, Vers 23. Also ich weiß jetzt genau nicht, auf eine falsche Stelle notiert, aber ich habe sie aufgeschrieben. Wehe dem, der sein Haus mit Unrecht baut und seine Obergemächer mit Ungerechtigkeit, der seinen Nächsten umsonst arbeiten lässt und ihm seinen Lohn nicht gibt. Ja, diese Aussagen kamen wohl nicht von ungefähr. Das war im 4. Regierungsjahr, und weiter spricht der Herr auch in diesem Jahr durch Dürren, also ja, durch Dürren mit seinem Volk, womit der Herr wohl auch auf den aufkeimenden Baalsdienst reagiert. Ja, und der Befehl geht an Jeremia: Juda und Jerusalem zur Rückkehr zum Gesetzesbund aufzufordern. Ja, und in diese Zeit hinein fällt auch die Gegebenheit, dass Männer aus Anatot, also quasi Nachbarn und Verwandte von Jeremia, drohten, ihn umzubringen, Jeremia, wenn er nicht aufhören würde mit dem provozierenden Prophetendienst. Das lesen wir in Jeremia 11, 18. Und der Herr kündigt ihnen das Gericht an. Ja, und in dieser Zeit bekommt Jeremia auch Anschauungsunterricht, eben solche Gegenstandslektionen. Und der Herr belehrt Jeremia zum Beispiel durch den leinenen Gürtel oder bei seinem Besuch beim Töpfer. Oder er kündigt mit dem Zeichen des Töpferkruges an, den er vor den Ältesten, vor den Augen der Ältesten zerschlug, ja, welches Gericht über Jerusalem und Juda anbrechen wird. Ja, es war nach Josia nun eine harte Zeit für Jeremia, diese ersten Jahre unter dem König Joachim. Ja, er wurde nach diesen Ereignissen in den Stock gelegt. Es wurde die Todesstrafe gegen ihn ausgerufen und so weiter, sodass Jeremia schwer zu klagen hatte. In Jeremia 20, Vers 8 lesen wir die Klage: Denn so oft ich rede, muss ich schreien, muss Gewalttat und Zerstörung ankündigen, sodass das Wort des Herrn mir Hohn und Spott einträgt die ganze Zeit. Ja, aber es bleibt dem Jeremia nichts erspart. Immer und immer wieder wird immer wieder zu warnen vor der drohenden Zerstörung von Jerusalem, vor dem Gericht, vor dem Abfall. Ja, aber der Herr bewahrte Jeremia davor, dem gleichen Schicksal ausgeliefert zu sein wie Uria. Ja, außenpolitisch kam es dann so weit, dass Nebukadnezar auch in diesem vierten Jahr von Joachim den Pharao Necho dann besiegen konnte und ihn zurückdrängt bis nach Ägypten. Und auf seinem Weg vom Euphrat her runter nach Ägypten raubte Nebukadnezar in diesem Jahr die Tempelschätze in Jerusalem und deportierte viele junge Leute aus Jerusalem nach Babylon. Und unter diesen Deportierten kennen wir auch, ist Daniel. Ja, und der Herr teilte Jeremia mit, dass es schwere Folgen haben wird für Ägypten und dass es nichts bringt, wenn man sich mit Ägypten auch verbündet. Und diesen Folgen mit was, ja, welches Gericht das Jeremia oder ja, mit welches Gericht das Ägypten treffen wird, davon lesen wir im Kapitel 46. Ja, und dieses vierte Regierungsjahr von Joachim überlappt sich mit dem Amtsantritt von Nebukadnezar, weil dessen Vater Nebopolassar in Babylon in der Zwischenzeit auch gestorben ist. Und das Wort des Herrn war nun schon 23 Jahre lang durch Jeremia in Juda geredet worden. Ja, und davor, in der Zeit davor schon durch andere Propheten. Aber das Fazit nach diesen 23 Jahren Jeremia und vielen Jahren zuvor durch andere Propheten lautete, wie wir es lesen in Jeremia 25, ab Vers 3. Seit dem 13. Jahr Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, bis zum heutigen Tag, diese 23 Jahre hindurch, ist das Wort des Herrn an mich gegangen. Und ich habe zu euch geredet, indem ich mich früh aufmachte und immer wieder redete. Aber ihr habt nicht gehört. Und weiter kündigt er im Kapitel 25 auch das Gericht an, die Wegführung. Unter anderem benennt hier benennt der Herr den König Nebukadnezar als König von Babel, mein Knecht, im Vers 9. Ja, und so sind wir im Kapitel 36 angelangt, in eben diesem vierten Regierungsjahr von König Joachim und erfahren eine weitere Schmach für Jeremia. Der Herr befiehlt, alle Prophezeiungen über Israel, über Juda und alle Nationen seit den Tagen Josias 627 bis jetzt 605, also diese Ereignisse und diese Prophezeiungen der letzten 23 Jahre, auf einer Buchrolle festzuhalten. Er diktiert sie Baruch, dem Sohn Nerias, der dann alles aufschreibt in diese Buchrolle. Und chronologisch gesehen wird hier Baruch zum ersten Mal erwähnt. Und hier möchte ich mit einer Textlesung vorfahren, indem wir das Kapitel 36 aufschlagen. Und ich möchte lesen ab Vers 1. Jeremia 36, Vers 1. Und es geschah im vierten Jahr Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, da erging dieses Wort vom Herrn an Jeremia. Nimm dir eine Buchrolle und schreibe alle Worte darauf, die ich zu dir geredet habe, über Israel und über Juda und über alle Völker von dem Tag an, da ich zu dir geredet habe, von den Tagen Josias an bis zu diesem Tag. Vielleicht werden die vom Haus Juda auf all das Unheil hören, das ich ihnen anzutun gedenke, und umkehren, jeder von seinem bösen Weg, sodass ich ihnen ihre Missetaten und ihre Sünden vergeben kann. Da rief Jeremia den Baruch, den Sohn Nerias, und Baruch schrieb, wie Jeremia es ihm vorsagte, alle Worte des Herrn, die er zu ihm geredet hatte, auf eine Buchrolle. Und Jeremia befahl dem Baruch und sprach, ich bin verhindert, sodass ich nicht in das Haus des Herrn gehen kann. Ja, vermutlich ist Jeremia, hat der Hausverbot. Darum gehe du hinein und lies aus der Rolle vor, was du aufgeschrieben hast, wie ich es dir vorsagte, die Worte des Herrn vor den Ohren des Volkes, im Hause des Herrn am Fastentag, auch vor den Ohren aller Juden, die aus ihren Städten kommen, sollst du sie lesen. Vielleicht wird ihr Flehen vor dem Angesicht des Herrn gelten, und sie werden umkehren, jeder von seinem bösen Weg. Denn groß ist der Zorn und Grimm, den der Herr gegen dieses Volk ausgesprochen hat. Und Baruch, der Sohn Nerias, machte es ganz so, wie der Prophet Jeremia geboten hatte, indem er im Hause des Herrn aus dem Buch die Worte des Herrn vorlas. Und es geschah im fünften Jahr Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, im neunten Monat, dass man die ganze Bevölkerung von Jerusalem und alles Volk, das aus den Städten Judas nach Jerusalem kam, zu einem Fasten vor dem Herrn berief. Da las Baruch aus dem Buch die Reden Jeremias im Haus des Herrn, in der Kammer Gemarias, des Sohnes Schaffans, des Schreibers im oberen Vorhof, am Eingang des neuen Tores des Hauses des Herrn, vor den Ohren des ganzen Volkes. Und Michaja, der Sohn Gemarias, des Sohnes Schaffans, hörten alle Worte des Herrn aus dem Buch. Und er ging in das Haus des Königs, in die Kanzlei hinab. Und siehe, da saßen alle Fürsten, nämlich Elishama, der Kanzleischreiber, Delaja, der Sohn Schemajas, Elnathan, der Sohn Achbors, Gemaria, der Sohn Schaffans, Zedekia, der Sohn Hananias und alle Fürsten. Da verkündigte ihnen Michaja alle Worte, die er gehört hatte, als Baruch vor den Ohren des Volkes aus dem Buch vorlas. Da sandten alle Fürsten Jehudi, den Sohn Netanjas, des Sohnes Schelamjas, des Sohnes Kuschis, zu Baruch und ließ ihm sagen, nimm die Rolle, aus der du vor den Ohren des Volkes gelesen hast, zur Hand und komm. Und da nahm Baruch, der Sohn Nerias, die Rolle in seine Hand und kam zu ihnen. Und sie sprachen zu ihm, setz dich. Setz dich doch und lies sie vor unseren Ohren. So las Baruch vor ihren Ohren. Und es geschah, als sie alle Worte gehört hatten, da sahen sie einander erschrocken an und sprachen zu Baruch: Wir müssen dem König alle diese Worte berichten. Und sie fragten Baruch und sprach: Sag uns doch, wie hast du alle diese Worte aus seinem Mund aufgeschrieben? Da antwortete ihnen Baruch: Er sagte mir alle diese Worte mündlich vor, und ich schrieb sie mit Tinte in das Buch. Da sprachen die Fürsten zu Baruch: Geh hin und verbirg dich mit Jeremia, damit niemand weiß, wo ihr seid. Also offensichtlich ist ihnen die Sprengkraft oder der Inhalt, die Konsequenz daraus sehr wohl bewusst, was dieses Wort haben kann in den Ohren, vor den Ohren des Herrn, vor den Ohren des Königs. Ja, und sie gingen hin in den Hof zum König, nachdem sie die Rolle in der Kammer Elishamas des Schreibers niedergelegt hatten, und berichteten all die Worte vor den Ohren des Königs. Da sandte der König den Jehudi, um die Rolle abzuholen. Und er brachte sie aus der Kammer Elishamas des Schreibers, und Jehudi las sie vor den Ohren des Königs und vor den Ohren aller Fürsten, die bei dem König standen. Der König aber saß im Winterhaus, denn es war im 9. Monat und der Kohlentopf brannte vor ihm. Und es geschah, so oft Jehudi 3 oder 4 Spalten gelesen hatte, schnitt er sie mit dem Schreibmesser heraus und warf sie in das Feuer, das im Kohletopf war, bis die ganze Rolle im Feuer des Kohlentopfes verbrannt war. Und es war niemand, der darüber erschrak oder sein Gewand zerriss, weder der König noch alle seine Diener, sowohl sie alle diese Worte gehört hatten. Doch baten Elnathan, Delaja und Gemaria den Sohn, die Rolle doch nicht zu verbrennen, aber er hörte nicht auf sie. Und der König befahl dem Königssohn Jerachmael, Seraja, dem Sohn Asriels, und Schelamja, dem Sohn Abdels, dem Schreiber Baruch und den Propheten Jeremia festzunehmen. Aber der Herr hielt sie verborgen. Nachdem nun der König die Rolle mit den Worten, die Baruch nach dem Diktat Jeremias niedergeschrieben hatte, verbrannt hatte, erging das Wort des Herrn an Jeremia folgendermaßen: Nimm dir noch eine andere Rolle und schreibe darauf alle früheren Worte, die auf der ersten Rolle geschrieben standen, die Joachim, der König von Juda, verbrannt hatte. Und über Joachim, den König von Juda, sage: So spricht der Herr, du hast diese Rolle verbrannt, indem du sprachst: Warum hast du hineingeschrieben, dass der König von Babel gewiss kommen und dieses Land verwüstet und Menschen und Vieh daraus vertilgen wird? Darum, so spricht der Herr von Joachim, dem König von Juda: Er soll keinen Nachkommen haben, der auf dem Thron David sitzt. Sein Leichnam soll hinausgeworfen werden, sodass ihn bei Tag die Hitze und bei Nacht der Frost trifft. Und ich will seine Bosheit und die seiner Nachkommen und seiner Knechte an ihnen heimsuchen. Und ich werde über sie, über die Bewohner von Jerusalem und über die Männer von Juda alles Unheil bringen, was ich ihnen angedroht habe und von dem sie nichts hören wollten. Da nahm Jeremia eine andere Rolle, gab sie dem Schreiber Baruch, dem Sohn Nerias, und er schrieb, wie Jeremia es ihm vorsagte, alle Worte hinein, die in dem Buch gestanden hatte, das Joachim, der König von Juda, im Feuer verbrannt hatte. Und es wurde noch viele andere Worte gleichen Inhaltes hinzugefügt. Ja, soweit der Text. Nun möchte ich etwas auf die Person Baruchs eingehen und etwas seine Person versuchen zu skizzieren. Wir haben gelesen, Baruch, von der Herkunft her, er war ein Sohn von Neria. Und Baruch heißt der Gesegnete. Und wir erfahren hier in diesem Kapitel 36, dass Baruch der Schreiber ist vom Buch Jeremia. Und er hat das Buch 2-mal geschrieben. Wir wissen, dass er der Sohn von Neria war und Neria wiederum war der Sohn von Maschseja. In Kapitel 32, das chronologisch gesehen erst 7 Jahre nach diesen Ereignissen hier sich abspielte, begegnen wir Baruch ebenfalls. Als etwa im 11. Regierungsjahr von Joachim, ja, der Jeremia den Baruch bat, einen Kaufvertrag in Verwahrung zu nehmen für ein Stück Land in Anatot. Und von Baruchs Herkunft lesen wir im Vers 12, Kapitel 32, dass, und ich übergab den Kaufbrief Baruch dem Sohn Nerias, des Sohnes Machseias. Ja, die gleiche Herkunft, wie hier Baruch hat, hat auch der Quartiermeister von Zedekia, Seraja, im Kapitel 51, Vers 59, lesen wir auch von einer Person, mit gleicher Abstammung. 51, Vers 59 lesen wir von Seraja. Dies ist das Wort, das der Prophet Jeremia Seraja, dem Sohn Nerias, des Sohnes Merseias, gebot, als dieser Zedekia, den König von Juda, im 4. Jahr seiner Regierung nach Babel begleitet. Seraja war nämlich Quartiermeister. Ja, wir können jetzt annehmen, dass Seraja ein Bruder war von Baruch. Ja, Baruch war ein offensichtlich gebildeter Schreiber und der wohl engste Helfer von Jeremia. Ja, er war es, der im Jahr 605 die ganze bis dahin verkündeten Botschaften nach Jeremias Diktat niederschrieb. Und die Nähe zu Jeremia brachte Baruch in Lebensgefahr. Aber der Herr sorgte sich auch um Baruch. Und so tauchten sie nach diesen Vorfällen mit Joachim, wo er sie ja zu töten ersuchte, tauchten sie 7 Jahre unter, wo Baruch dann ein zweites Mal alles aufschrieb. Ja, vorausgegangen war die mühevolle Schreibarbeit schon bei der ersten Schriftrolle. Die Worte, die Gott dem Volk mitzuteilen hatte in deiner Schriftrolle, waren nicht einfach bloß so ein paar Floskeln. Ja, die ganze Arbeit, die dann in so kurzer Zeit wieder zerstört worden war, ja, wurde in so kurzer Zeit wieder zerstört, von Joachim ins Feuer des Kohletopfes geworfen. Ja, eine Ablehnung vom Gottes Wort ohne Vergleich. Ja, ein etwas schwacher Vergleich ist vielleicht, wenn man einen Pullover strickt, nach langer, mühseliger Arbeit und dann ihn einfach schnell wieder aufribbelt. So schnell kann das gehen, kann eine mühevolle Arbeit wieder zunichte gemacht werden. Ja, das Wort wird abgelehnt, aber es wird nicht zerstört oder kann gänzlich weggetan werden. Am Berg Sinai hat Mose das Gesetz zerschlagen, aber der Herr machte ihm eine neue Ausgabe. Und auch Baruch verewigte das Wort in eine zweite Schriftrolle, welche der Herr uns bis heute bewahrte. Ja, und ja, Baruch war ein Mann wie Jeremia, der viel leiden musste, oft im selben Leiden wie Jeremia. Doch auch Gott belohnte seine Treue. Da lesen wir die Trostworte, die der Herr zu Baruch sagte in Jeremia 45. Das Wort, das der Prophet Jeremia zu Baruch, dem Sohn Nerias, sprach, als dieser im 4. Jahr Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, diese Worte nach dem Diktat Jeremias in ein Buch schrieb, lautete folgendermaßen. Also Baruch war hier offensichtlich sehr frustriert. So spricht der Herr, der Gott Israels, über dich, Baruch. Du hast gesagt, o wehe mir, der Herr hat zu meinem Schmerz noch Kummer hinzugefügt. Ich bin müde vom Seufzen und finde keine Ruhe. Sage zu ihm, so spricht der Herr, siehe, was ich gebaut habe, das breche ich ab, und was ich gepflanzt habe, das reiße ich aus, und zwar das ganze Land. Du aber begehrst für dich Großes, begehre es nicht. Denn siehe, ich bringe Unheil über alles Fleisch, spricht der Herr. Dir aber will ich dein Leben zur Beute geben, an allen Orten, wohin du gehen wirst. Ja, Baruch diente dem Propheten Jeremia und somit dem Herrn. Auch da, als Jeremia im Gefängnis verwahrt wurde, er war an Jeremias Seite, als er nach dem Fall Jerusalems nach Ägypten verschleppt wurde. Baruch war kein Abtrünniger, so wie wir von Gehasi, dem Diener von Elisa, lesen, der dann untreu wurde seinem Meister gegenüber und vom Herrn dann mit Aussatz bestraft wurde, 2. Könige 5. Nein, Baruch, er war treu und er wurde dafür gesegnet. Aber Baruch ist so auch menschlich. Baruch hatte andere Pläne. Wir lesen hier im Vers 5, 45 Vers 5. Du aber begehrst für dich Großes. Großes. Ja, hast du auch Großes vor in deinem Leben? Ja, Familie, Karriere, eine Weltreise, Bekanntheit erlangen, eine Ausbildung machen. Ja, wir machen alle so unsere Pläne. Aber Baruch musste seine Prioritäten prüfen. Wir ebenso. Entweder der unvergänglichen Krone nachjagen oder nach den großen Dingen der Welt trachten. Ja, und wenn wir uns richtig entscheiden, so ist uns die Treue quasi gewiss. Ja, und Baruch ging dann auch Leidensbereitschaft quasi durch dick und dünn. Und der Herr wolle ihn bewahren an jeden Ort, an den er geht. Und was hatte Baruch für ein Zeugnis? Wie sieht es mit unserem Zeugnis vor der Welt aus? Reden wir vom kommenden Gericht oder weichen lieber aus? Ja, einige Verse aus 2. Timotheus sollen uns hier ermutigen. Wir wollen noch ins Neue Testament und lesen noch den 2. Timotheusbrief. Wenn es ums Zeugnis geht, wenn es um den Mut auch geht vor dem Herrn, vor den Menschen, Gottes Gericht auch ja, auszudrücken. Da lesen wir 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Oder Kapitel 2, Vers 15. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen brauchte, der das Wort der Wahrheit recht teilte. Oder Kapitel 4, Vers 2. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Oder Vers 5. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Ja, wie können wir das von Jeremia und von Baruch abschauen? Und ja, Jeremia war jemand, also nein, Jeremia vertraute Baruch. Baruch war vertrauenswürdig. Auch eine Eigenschaft von Baruch. Er vertraute ihm einen Kaufvertrag an für ein Feld, das er kaufte, Jeremia, in Kapitel 32. Ich bin letztes Mal darauf eingegangen, konnte ein Feld kaufen und das soll als Zeichen dienen dafür, dass einst wieder Felder gekauft werden in einem Land, das öde wird und verlassen sein wird. Es soll ein Symbol des Glaubens sein an eine spätere Wiederherstellung Jerusalems. Ja, und so war es Baruch, dem Jeremia den Kaufvertrag anvertraute. Offensichtlich war Baruch sehr gewissenhaft. Ja, vielleicht lese ich Kapitel 32 ab Vers 42, kurz die Verheißung. Denn so spricht der Herr: Wie ich all dieses große Unheil über dieses Volk gebracht habe, so will ich auch alles Gute über sie bringen, dass ich über sie rede. Und es sollen Felder gekauft werden in diesem Land, von dem ihr sagt, es sei von Menschen und Vieh verlassen und in die Hand der Chaldäer gegeben. Man wird Felder um Geld kaufen und Kaufbriefe schreiben und sie versiegeln und Zeugen bestellen im Land Benjamin und in der Umgebung von Jerusalem, in den Städten Judas, in den Städten des Berglandes und in den Städten der Schefela, auch in den Städten des Negev, denn ich will ihr Geschick wenden, spricht der Herr. Ja, der Herr war mit Baruch. Die babylonischen Eroberer tasteten Baruch nicht an. Nach der Ermordung des babylonischen Statthalters von Juda, von Gedalia, wurde Baruch zusammen mit Jeremia durch die jüdischen Heerführer nach Ägypten verschleppt. Wie es ihm dann dort weiter ergangen ist, darüber ist uns nichts überliefert. Ja, dieses Vertrauen in Baruch, das Jeremia hatte, sollte auch uns anspornen, damit auch wir für den Herrn als treu empfunden werden. Ja, wir gehen nochmals ins Neue Testament, 1. Korinther 4. Vers 1. So soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter verlangt, nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Ja, möglicherweise hatte Baruch in dem Augenblick nicht verstanden, wozu man jetzt einen Acker zu kaufen hatte. Und so geht es oft auch uns, wenn wir die Pläne Gottes nicht immer verstehen und nicht immer dahinter sehen. Aber trotzdem sollen wir für treu befunden werden und uns im Glauben auf den Herrn verlassen. Und wenn wir treu für unseren Herrn einstehen, können wir nicht erwarten, dass wir auf Rosen gebettet werden. Ja, der Herr hat gesagt: Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Lesen wir in Matthäus 5, Vers 11. Ja, da frage ich mich, da fragen wir uns, sind wir wirklich bereit, verachtet zu werden und Leid zu ertragen um des Herrn willen? Wollen wir das in Kauf nehmen? Ja, ich habe 6 Punkte hier notiert, die ich etwas als Zusammenfassung oder als Lehrpunkte aufgeschrieben habe, wo mir so gekommen sind, als ich das Leben auch hier von Baruch und von Jeremia angeschaut habe. Wir haben jetzt mehrfach gehört, wie es ein Erschrecken geben kann über das Wort Gottes. Ja, Josia ist erschrocken, als das Buch des Gesetzes gefunden wurde. Und auch mindestens die ersten Zuhörer, die aus der Buchrolle von Baruch gehört haben, sind auch erschrocken. Wir lesen in vielen Orten in der Bibel, erschreckt nicht. Zum Beispiel in Johannes 14, Vers 1, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Ja, aber wenn wir uns im Licht Gottes betrachten und neue Erkenntnis aus dem Wort Gottes dazukommt, ist ein Erschrecken, das zur Buße führt, eigentlich ein Erschrecken zum Heil hin. Wir haben es in der Einleitung gehört, im Psalm 32 von David, als er auch erschrocken ist, als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine, haben wir gelesen. Aber wir müssen nicht erstarrt bleiben im Schrecken, sondern wir dürfen auch umgehend in Dankbarkeit, Ruhe und Frieden, in seinen Frieden, den er uns gibt, eintauchen. Ja, bei Josia war es so, und es geschah, als der König die Worte des Buches des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Und das Zerreißen der Kleider war somit auch ein Ausdruck der Buße. Das Erschrecken über das Wort Gottes soll uns zur Buße leiten. Und dann haben wir die Freude im Herrn. Ja, und wir dürfen auch gewiss sein, dass das Wort Gottes beständig ist, dass es beständig bleibt. Wir kennen den bekannten Vers in Matthäus 24, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Oder in Jesaja 40, Vers 8, das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort Gottes, unseres Gottes, bleibt in Ewigkeit. Und so weiter, da gibt es einige Verse zu diesem beständigen Wort Gottes. Und über dem Wort Gottes steht die Verheißung, dass es nicht ausradiert werden kann. Es kann nicht verloren gehen, es kann physisch verbrannt werden, aber es kann nicht weggetan werden. Ja, es ist beständig, es wird wiedergefunden und alle werden erschrecken. Alle werden ihre Knie darunter beugen. Ja, und ist Gott auch geduldig und schenkt er eine lange Gnadenzeit, wie bei Jeremia, er warnte und warte und Gott wartete. Ja, aber das Gericht und die Ankündigungen Gottes, sie werden gewisslich eintreffen. Die Verheißungen gelten, ob Segen oder Fluch. So dürfen wir gewiss sein und uns freuen, dass wir sein Wort lesen dürfen, wir seine Gedanken erfahren dürfen, dass wir sein Wesen kennenlernen dürfen und dass wir uns auch danach ausrichten dürfen. Ein dritter Punkt, und es ist leider so, es passiert nicht nur uns. Und ja, wenn wir resignieren und denken, ja, es bringt ja sowieso nichts. So dort können wir an Jeremia denken, der gesagt hat, ich habe es schon zitiert, Jeremia 20, Vers 8, denn so oft ich rede, muss ich schreien, muss Gewalttat und Zerstörung ankündigen, sodass das Wort des Herrn mir Hohn und Spott einträgt, die ganze Zeit. Ja, Ablehnung ertragen und trotzdem Zeuge sein, ist nicht so einfach. Noch ist es unser Auftrag, sein Zeuge zu sein, auch wenn es erschwerlich und frustrierend ist. Auch wenn ja, die Menschenfurcht oft größer ist als unser Mut. Wenn ich jetzt von mir zum Beispiel spreche. Ja, da will ich doch auch Jeremia und Baruch zum Vorbild nehmen. Solange es sein Auftrag war, war er treu. Solange es sein Auftrag war, Jeremias oder Baruchs Auftrag, waren sie treu und gingen den Leidensweg. Aber nicht ohne Gottes Trost und Kraft, diesen Weg zu gehen. Ja, und ein vierter Punkt ist die Leidensbereitschaft, wie bei Baruch zusammen mit Jeremia. Er ging zusammen mit Jeremia diesen erschwerlichen Weg. Und Gott stand ihm bei und Baruch stand Jeremia bei. Ja, ein Zeitgenosse, der mit einem geht, der bringt Trost und Zuversicht. Wir dürfen einander haben, wir dürfen uns einander an den Nöten und Sorgen teilhaben und einander stärken. Und auch im Wissen darum uns getröstet sein, dass andere für meine Sorgen einstehen. Ja, ich habe mir überlegt, wir sagen ja oft, Christus hilft uns, hilft mir, den Weg zu gehen. Er geht voran und wir gehen auf seinen vorbereiteten Wegen. Ja, er geht mit mir. Aber ist es nicht auch gegenseitig? Ist es nicht auch so, dass es für Christus Freude und Genugtuung ist, wenn wir mit ihm gehen? Geben wir nicht auch selber etwas zurück? Und wir können sagen, wir gehen den Weg gemeinsam, du mit mir und ich mit dir. Ja, wir haben einen Weg genossen mit Christus, der mit mir geht und wir können voneinander profitieren. Oder voneinander, ja doch, sage ich mal so, profitieren. Dann der fünfte Punkt, die Treue wie Baruch. Ich zitiere nochmals 1. Korinther 4, den wir vorhin gelesen haben. So soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Ja, worin dürfen wir Haushalter sein? Ja, in allem, was der Herr uns gegeben hat. Zum Beispiel hat er uns die Liebe gezeigt. Darin dürfen wir gute Beziehungen pflegen, in der Gemeinde, gegenüber den Armen, einander dienen. Ja, die Dienstbereitschaft, ein Diener Gottes sein, darin dürfen wir treu sein. Ja, mit unserer Zeit gut haushalten, also Prioritäten setzen, richtig setzen und guter Haushalter mit unserer zur Verfügung stehenden Zeit haben. Aber ebenso Haushalter sein mit unserem materiellen Besitz. Darin dürfen wir treu sein. Auch mit unseren Fähigkeiten, dass wir diese richtig einsetzen. Dazu gehört auch die Wertschätzung gegenüber allem, was wir bekommen haben. Und die Schöpfung ist uns gegeben. Auch da dürfen wir gute Haushalter sein. Und so weiter. Und der sechste Punkt, ja, nicht meine Pläne, sondern Gottes Pläne führen zum Ziel. Ja, der Herr hat festgestellt oder hat gesehen, dass Baruch andere Lebenspläne hatte. Er begehrte Großes und sagte dann zu ihm, begehre es nicht. Ja, damit muss man erst mal umgehen können. Sagt er das auch uns, begehre nichts Großes für dich? Nehmen wir das auch ernst oder ignorieren es vorerst einmal lieber und reden vielleicht, ja, zuerst mal ich, schaue ich mal, wie weit ich komme und später schaue ich dann, ja, weiter. Aber Gott will uns ja eigentlich nur vor Enttäuschungen warnen. Was hätte es Baruch gebracht, hätte er seine Pläne verwirklicht? Es wäre ja ohnehin alles zerstört worden. Wir kennen ja die, wie es rausgekommen ist mit dem Land. Ja, nicht meine Pläne, sondern Gottes Pläne führen zum Ziel. In Epheser 5, Vers 15 lesen wir, darum seid nicht unverständig, sondern verständig, was der Wille des Herrn ist. Ja, und so möchte ich zum Abschluss auch nochmals Gottes Wort sprechen lassen, indem ich zitiere oder lese aus Hebräer 12. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hatte. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, ich danke dir für die Menschen, die du uns zum Zeugnis gegeben hast in deinem Wort, für ihren Glaubensmut, den wir uns zum Vorbild nehmen dürfen. Ja, allen voran auch dich, o Herr, der du trotz aller Schmach den Leidensweg gegangen bist. Ja, und ich danke dir auch ganz konkret für die Geschichte und dass wir lesen dürfen über Jeremia und Baruch, dass uns diese Worte bis heute erhalten geblieben sind, dass du dein Wort über all die Jahre, über all die Zeit bewahrt hast und dass es uns heute Hilfe sein darf. Ja, und möchte ich auch bitten, dass du uns ein sanftes Erschrecken schenkst über unseren Zustand. Aber ich danke auch dafür, dass wir Frieden und Ruhe finden dürfen in dir, wenn wir uns zu dir hinwenden und wir dir alle unsere Sorgen, unsere Schuld bekennen. Ja, wir brauchen auch Hilfe darin, dass wir unsere eigenen Pläne zurückstecken und unsere Prioritäten auch richtig sortieren. Ja, wir lesen es, wir erfahren es von Baruch, wie treu er war. Danke für dieses Vorbild in der Treue. Und danke auch, dass wir auf dich schauen dürfen, auf den Vollender des Glaubens und dass wir so auch Mut und Kraft finden dürfen bei dir. Amen.
Ja, ich möchte herzlich danken für die Botschaft, die wir haben hören. Ja, es ist mir einfach bewusst, wie aktuell das ist, dass der Baruch einfach in einer sehr ähnlichen Zeit gelebt hat, wie wir leben heute. Er hat gewusst, dass noch zu seiner Lebzeit das passieren könnte. Der König war schon an der Macht gewesen, wo sein Volk weggeführt hat. Und sie haben darum gewusst, dass das Ende kommt und in dem Wissen einfach die Treue auch im Dienst von einem Jeremia, von einem Baruch. Ja, in allem Leiden, in allen Schwierigkeiten über viele Jahre hinweg, da können wir wirklich nur lernen. Und denken wir doch darüber nach, auch in den kommenden Wochen, auch gerade über das konkrete Beispiel von einem Baruch. Ja, wir wollen noch miteinander das Lied singen und dann würde ich nachher noch beten und Textstelle lesen. Das Lied 12, Belebe dein Werk, o Herr. Das wollen wir auch als Gebet singen, dass das Wort Gottes auch in unseren Herzen auch lebendig werden darf. Das Lied 12. Ja, wir stehen noch auf zur Textlesung und zum Gebet. Jeremia 17, Vers 7 und 8. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen, und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Ja, Herr Jesus, wir danken dir vielmal für die Botschaft, die wir am heutigen Morgen hören dürfen, die so aktuell auch in unsere Zeit und in unser Leben hineinspricht. Danke, dass wir lernen können, auch gerade von einem Jeremia, von einem Baruch, was es bedeutet, in einer Zeit, wo das Gericht nahe ist, einfach dir treu zu sein, ja, im Dienst zu stehen, mit allen Enttäuschungen, die es auch geben kann, trotzdem einfach treu zu bleiben. Danke, dass dein Wort unzerstörbar ist. Menschen haben es probiert, zu verbrennen, zu vernichten, und gleich ist es bestehen geblieben und ist überliefert bis heute. Ja, dass der Joachim es zerstört hat, hat keine nachhaltige Wirkung gehabt. Und da danken wir dir dafür, dass wir es einfach dürfen nachlesen, dass wir davon lernen können. Ja, und hilf uns, ja, von einem Leben, von einem Baruch auch zu lernen, ja, treu zu stehen im Dienst, dass wir auch parat sind, auch Ablehnung zu ertragen, auch Leiden dort, wo es so weit kommt, Nachteile in Kauf zu nehmen. Dass wir aber auch dürfen lernen, auch gerade von deinem Trost- und Ermahnungswort, das er bekommen hat, nicht Grosses zu begehren für sich selber angesichts von dem, was kommen wird. Ja, das Grosse, das wir begehren dürfen, ist das, was in der Ewigkeit wird sein wird, und nach dem dürfen wir uns ausstrecken. Ja, hilf uns, dass wir uns bewahren, unsere Herzen bewahren, auch vor dem Grossen Willen in dieser Welt. Ja, und so wollen wir bitten, um dein baldige Wiederkommen, dass wir dürfen parat sein, wenn es so weit ist. Wir wollen dich bitten, dass du auch hilfst, auch gerade die Lasten zu tragen, die rum sind. Ja, dass du Kraft schenkst, Zuversicht, den Blick auf dich, immer wieder auch das nötige Mass an Trost und neuer Zuversicht. Wir wollen auch bitten, dass du uns vorbereitest auf das Gemeindewochenende, dass wir dürfen füreinander zur Freude und zur Ermutigung und zum Segen sein, dass du uns Gelingen schenkst in allen Vorbereitungen und dann auch in allem, was vor Ort auch dient wird. Ja, danke dürfen wir bitten und deinen Segen auch da dafür. Amen. Ja, dann wünsche ich einen schönen Sonntag und sind gut befohlen.